Der Grund, warum halt vieles nicht lief, ist, weil ich mich oft in Ideen verliebt habe. Ich habe mich in Männer verliebt, weil ich mich in die Idee von diesem Mann verliebt habe und nicht darin, was er wirklich war. Als ich angefangen habe, die Sachen so anzunehmen, wie sie in echt sind, habe ich gemerkt, dass ich im Flow bin.
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Deine Homegirls direkt aus der Quarantäne für euch. Helene ist da, Elif ist da.
Ich bin da. Gut. Hi, schön hier zu sein.
Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass
wir sind so schön alleine gemeinsam irgendwie.
Schön, dass wir alle zu Hause sind.
Genau.
Wir müssen für die Zuhörer jetzt mal noch dazu sagen, dass wir gerade einen WhatsApp-Call, wo wir uns alle sehen, machen, also eine kleine virtuelle Homegirls-Party veranstalten. Und ich bin die einzige Person, die hier keine Cap mit auf hat, deswegen...
Ich habe die aufgesetzt, weil ich rausgefunden habe, dass wir zwischendurch noch screenshotten wollen. Und aber eigentlich muss ich sagen, ich sitze zwar den ganzen Tag zu Hause, aber heute sehe ich wirklich aus, als würde ich gleich einen Oscar bekommen. Ich war lange nicht so aufgebrezelt wie für diesen Anlass.
Also ich hab oben Pulli an und unten noch mein Pyjama.
Ja, nice. Nein. Meine Mutter, ich habe mich gestern fertig gemacht. Meine Mutter und ich sind Nachbarinnen. Und ich wollte mich einfach so ein bisschen fertig machen, um so ein bisschen mich mal mehr zu fühlen wie so ein Mensch. So Haare gewaschen,
ja, genau.
Und so. Mhm. Einfach mal so Ohrringe reingemacht. Und meine Mutter so, wohin gehst du? Was hast du vor, Kind?
Aber irgendwie ist doch auch schön, wenn man jetzt so, man die Haut erholt sich.
Ja, voll.
So, man besinnt sich auf andere Dinge, vielleicht auf die wichtigen Dinge des Lebens.
Das stimmt.
Man kocht mal was Schönes. Man, weiß ich nicht, man muss nicht immer gut aussehen.
Und ist so.
Also bei mir ist es ja eh so, ich schmink mich eh super wenig. Mhm. Also ich bin total oft ungeschminkt. Ich finde es auch gerade so lustig, weil es gibt so ein paar Zeitschriften, die letztens so was abgebildet haben von wegen Mädels ungeschminkt. Und ich war da mit dabei und dann war ich so, ich bin eigentlich ziemlich oft ungeschminkt. Also es ist bei mir, bei mir sieht man nicht so einen Unterschied, aber bei den anderen Mädels schon. Das fand ich sehr lustig.
Echt, was war das für eine Zeitschrift?
Das war, ich glaube, eine Online-Zeitschrift irgendwie.
Quarantäne-Mag.
irgendwie sowas. Ja, aber nichts gegen Schminke, ne? Also wirklich,
voll.
Schminke ist was Nices.
Was
also wenn man sich verändern
auch.
Will, dann hilft das ganz gut.
Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt wirklich mal meinen Bruder und meinen Freund anschaue, es ist einfach so, wenn ich gammelig aussehe versus wenn ich rausgehe, dieser Unterschied ist so, dass ich mich selber nicht erkennen würde. Und diese Typen sehen einfach immer gleich aus. Das macht mich verrückt. Wie kann das sein? Selbst wenn ich mich nicht schminke, einfach nur so ein bisschen das frisch machen, die Haare irgendwie anders legen oder was anziehen. Es ist einfach ein Unterschied Tag und Nacht. Und bei den Männern perfekte Wimpern, perfekte Augenbrauen. Alles super, alles fresh, aber keine Chance bei mir, Alter. Leider.
Ey, aber... Wie gesagt, man muss sich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren und es geht ja am Ende nicht nur um äußerliche Werte.
Da hast du völlig recht.
Um innere Werte.
Ey, was machst du denn in Quarantäne? Wie verbringt ihr eure Quarantäne?
Ich habe gerade gesehen, dass vor meiner Haustür der Sandkasten abgesperrt wurde. Und das ist gerade so ein Punkt, wo ich merke, wow, okay, es wird auch ernst im eigenen Garten so.
Der Sandkasten?
Ja, wir haben so einen Sandkasten im Hof und da war gerade so ein Boy da und der hat den einfach abgesperrt.
Ein Kind?
Ja. Nein.
Das wäre ultra witzig.
Erwachsener Mensch. Nee, aber es war so ein Kind und das stand dann ganz traurig am Rand und hat dann nur noch so in den Sand geglotzt. Und es tat mir voll leid, ja.
Ich kann leider nicht mitreden, weil bei mir ist es wirklich nur von Hausmann zu Hausmann. Ich wohne im Hinterhaus und deshalb sehe ich nichts. Deshalb, ich gehe auch nicht mehr raus. Also ich nehme die Sache ziemlich ernst.
Ja.
Die ganze Corona-Sache. Und ich gehe wirklich nicht raus, nur ins Studio und zurück und dann mit Handschuhen und... richtig so Abstand halten,
auf
Fuß
jeden,
geben.
Auf jeden.
Also wirklich, man muss es auch ernst nehmen.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt den Virus in mir trage. Ich habe keine Symptome, aber einfach nur, um sicher zu gehen.
Genau meine Rede. Ich war vor 3 Tagen im Baumarkt gezwungenermaßen und habe dann halt so eine Schutzmaske und Schutz, alles mich vorher desinfiziert und so, weil ich mir halt dachte, ja, mich bringt es safe nicht um, aber ich trage den Virus unter Umständen. Und ich habe keinen Bock, irgendwo aus Versehen auf eine Pflanze zu husten und Ja, aber es ist sau weird, weil ich muss echt sagen, ich habe die ganze Zeit gedacht, so, ach, habe ich symptomfrei, aber ich habe es bestimmt nicht. Und seit heute Morgen habe ich so ein richtiges Kribbeln in meinem, nicht mal im Hals, sondern so richtig in der Brust. Und die ganze Zeit so ein Druckgefühl. Und ich merke richtig das, was alle überall auf Twitter und Instagram sagen, nämlich dieses Gefühl von.
Man wird paranoid.
Ja, übelst. Mhm.
Ja, ich glaube, man muss positiv denken.
Da also hast du recht.
Wenn man sich sagt, dass man irgendwie krank ist, dann wird man auch irgendwann krank. Und wenn man sagt, nee, das wird nicht passieren, dann wird es vielleicht auch nicht passieren. Also einfach optimistisch bleiben. Es bringt nichts, verrückt zu werden. So. Und zum Glück haben wir alle ein Zuhause. Es gibt auch Leute, die haben kein Zuhause. Ja, die müssen draußen sein. Und man muss einfach dankbar bleiben.
Auf jeden
Fall. Und einfach positiv denken.
Auf jeden. Du bist so ein richtiger Horoskopekalender, fällt mir gerade auf. Ich will immer irgendwas sagen und dann fällt dir aber noch so was Kluges, so eine kluge Weisheit dazu ein. So, Leute, besinnt euch mal auf die wichtigen Dinge und so. Aber du hast ja voll recht.
Ich lege einfach viel Wert auf Bewusstsein. Das ist für mich sehr wichtig. Ich finde, das hört man auch in meiner Musik. Es geht ja meistens um tiefgründige Themen oder um Liebe und nicht um Materialismus. Also es war schon immer so, auch in meiner alten Musik, in meiner früheren Musik, die ich gemacht habe.
Ist dir das auch wichtig, dann gerade im Bezug zu aktuellen Deutschrap-Themen irgendwie so ein Statement zu setzen, so ein bisschen antikapitalistisch, antimaterielle Inhalte zu spreaden, jetzt wo du ja irgendwie so ein, also ich weiß nicht, ob das jetzt mir nur so auffällt, aber jetzt wo du so einen großen Step in Deutschrap auch reinmachst?
Ich singe einfach nur über das, was ich fühle und es kann auch natürlich sein, dass ich mal in einen Louis Vuitton-Laden gehe und es so feier, dass ich dann darüber singe. Aber mir ist es einfach nur wichtig, das über das zu singen, was mich berührt. Und meistens ist es die Abwesenheit von Liebe oder Liebe.
Ja. Wie ist es denn jetzt gerade, also wie verbringst du denn deine Zeit in Selbstisolation und was berührt dich in dieser Zeit?
Für mich, also mir fällt das überhaupt nicht schwer, allein zu sein. Ich wohne auch schon seit Jahren alleine, habe keinen Fernseher. Bei mir ist es eigentlich meistens sehr still. Mhm. Und ich bin zu Hause und gehe ins Studio, das ist das Einzige, was ich mache. Aber ich höre ein Hörbuch, versuche mich weiterzubilden, das habe ich schon immer gemacht.
Ja. Hast du ein paar Tipps? Hörbuchtipps oder irgendwas, was die Leute gerade sich reinziehen sollten?
Ich weiß nicht, ob den Leuten das gefällt. Ich höre sehr viele so
spirituelle Bücher. Ist erstmal egal.
Also ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was jeder Mensch mal irgendwie vielleicht lesen sollte oder sich mal anhören sollte, ist Eckhart Tolle Jetzt.
Oh, ja, Mann.
Das ist wirklich ein großartiges Buch und holt einen wirklich so ins Jetzt zurück. Das kann man sich auf jeden Fall in dieser Zeit ziemlich gut geben, auch als Hörbuch. Und ich bin eher so, wenn es darum geht, ich mag es einfach, mein Bewusstsein zu erweitern. Das ist das, was ich mag.
Ich habe zurzeit das Gefühl, vor allem in den letzten Wochen, dass ich irgendwie alles, was so übelst bildend ist und übelst mich auf die nächste Ebene tragend wäre, gerade wegschiebe und versuche irgendwie mich so ein bisschen auf mein, ich sage einfach mal so inneres Kind zu besinnen und einfach mal so richtig, also ich höre zum Beispiel die ganze Zeit Harry Potter zurzeit, weil mich das ultra entspannt. Josi lacht mich aus, weil Josi hat keinen blassen Schimmer, wie geil Harry Potter ist. Ja. Josi, irgendwann, ich bring dich noch dazu. Gucken wir diesen Film. Es wird der Tag kommen, wo diese eine Wette, und du und ich müssen dann den Harry Potter Marathon, 7 Filme, das sind bestimmt 18 Stunden oder sowas.
Okay, Deal. Aber wir gucken danach alle Teile von Saw hintereinander. 1 bis 7.
Niemals.
Okay.
Ich weiß, ich habe als was ist man mit 11, 12 Kind? Man ist noch ein Kind. Da hatte ich so einen Mitschüler und der hat uns die Saw-Filme gezeigt. Saw 1 bis 4. Und das hat mich null das ist viel gejuckt. Zu jung. Viel zu jung. Aber es hat mich nicht gejuckt. Ich hatte keine Angst und nix. Aber jetzt? Keine Chance.
Ja. Okay, dann wird der Deal nicht stattfinden. An was arbeitest du gerade musikalisch? Steht ein Album in den Startlöchern? Ich habe jetzt gesehen, du hast viele Singles rausgebracht. Und dein letztes Album ist ja schon von 2017.
Genau, ich arbeite gerade an einem neuen Album. Und wir sind gerade so in den letzten Zügen. Es entstehen aber immer wieder neue Songs und ich werde auch nicht aufhören, weiter Songs zu schreiben. Also wenn das Album dann kommt, dann kommen auch weiterhin einfach neue Lieder. Und ich sehe das so ein bisschen neuzeitiger. Ich bin ja schon einige Zeit dabei, seit ich 17 bin. Mache ich ja schon Musik professionell mit Label und Pipapo und allem drum und dran. Und früher war es so, dass man halt ein Album gedroppt hat und dann ganz lange nichts gemacht hat. Und jetzt haben sich die Zeiten einfach geändert, seit es Spotify gibt. Ja. Droppt man eigentlich immer wieder einen neuen Song, wenn man einen geschrieben hat. Und ich feiere das auch, weil man immer aktuell erzählen kann, was so im Leben passiert und die Leute halt dranbleiben können.
Hast du Sorry.
Ich frag mal schnell, wie lange vergeht zwischen dem Punkt, wo du einen Song fertig geschrieben hast und der auf Spotify veröffentlicht ist?
Unterschiedlich. Oft ist es bei mir so, dass es erstmal einen Beat gibt oder eine Melodie, irgendwas auf dem Klavier, ein Motiv. Und dann kommt erstmal die Melodie. Also ich singe dann irgendwas drauf, lali, lali, lalolom. Und dann fällt mir der Text ein. Und manchmal ist es auch so, dass mir dadurch, dass jemand die Akkorde drückt oder der Beat da ist, gleich halt mir auch der Text einfällt. Aber oft ist es so, dass erstmal die Melodie kommt und dann der Text bei mir. Deshalb sind meine Sachen immer noch sehr melodisch. Weil viele sagen ja auch so, ey, Elif, die neue Rapperin. Aber ich würde mich eher als Künstlerin sehen, weil ich weiß nicht, was ich in 2 Jahren mache. Also das hat man ja auch auf meinen alten Alben gesehen. Es war früher Deutsch-Pop und jetzt ist es irgendwie Rap oder irgendwas anderes. Ich kann es gar nicht richtig benennen und es fühlt sich so an, als wäre ich halt noch so auf der Reise.
Aber warum ich das gefragt habe, wie lange das bis zum Spotify-Release dauert, weil du ja gerade betont hast, wie nice das ist, dass man irgendeine Idee im Kopf hat und dann ein paar Wochen später ist es auf Spotify. Und ich aber schon von vielen Künstlern auch gehört habe, dass diese ganzen Wege über Labels und über Release-Fridays und Algorithmen trotzdem irgendwie noch zu lange dauert für einige, bis so ein Song dann endlich mal draußen ist und der irgendwie dann schon wieder den nächsten in der Pipeline hat oder den alten Scheiße findet. Deshalb wollte ich das mal wissen.
Es ist schon so, dass du halt den Song irgendwann abgeben musst, damit er halt irgendwie ins System kommt. Aber das braucht eine Woche und dann kann man das auch veröffentlichen. Und es gibt auch Künstler, die halt einen Song schreiben und dann halt gleich veröffentlichen. Ich glaube, der aktuellste Fall ist gerade Loredana. So viel ich mitbekommen habe, schreibt sie gerade ein Lied. Also in diesem Moment, irgendwie gestern oder vorgestern, haut den, glaube ich, auch übermorgen irgendwie raus.
Okay, nice.
Und also alles ist irgendwie möglich. Ich meine, wir leben in der digitalen Zeit, man muss es irgendwie hochladen und dann ist es online. Voll geil, dass es mittlerweile so ist. Ich glaube, in den 80ern war es noch anders. Da musstest du noch so deinen Ton abgeben, Tonträger abgeben.
Josi, du hast doch jetzt erst selber gerade einen Song, Songs to Stay Home To, Part 1, hochgeladen. Wann hast du den gemacht und wann, wie lange hat das denn gedauert, bis der oben war?
Das ging super schnell, aber das ist ja auch nur ein Beat gewesen. Und der ging halt nicht über ein Label. Deshalb, das hat
Ach so,
keine
man
Ahnung.
Man muss es in der Form, wie bei dir jetzt, Elif, musst du es erstmal ans Label abgeben und dann wird's weitergegeben?
Genau.
Ah, okay. Und bei dir, Josi?
Ich kann das im Prinzip direkt an einen Dienst hochladen, der das dann innerhalb von 2 Tagen auf Spotify stellt. Also das ging bei mir voll schnell. Ich weiß nicht, hat alles insgesamt vielleicht 1,5 Wochen gedauert, 2 Wochen. Ich habe diesmal das Master und so auch alles selber gemacht. Normalerweise gibt man den ja ab, dann wird das noch gemastert, dann sitzt noch jemand dran, macht irgendwie ein geiles Artwork dazu und so. Das habe ich alles irgendwie in einem Abwasch selber gemacht.
Geil.
Damit es vorangeht, ja.
Was ich noch fragen wollte, Elif, du hast erzählt, dass du eigentlich schon mit 17 angefangen hast, mit Label professionell Mucke zu machen. Jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass du bei Popstars warst als Teenager. Und ich bin ja so richtig Castingshow-geil, was die früheren Castingshows so betraf. Ich weiß nicht, ob du bestimmt schon 3000 Mal darüber gesprochen hast. Aber irre ich mich oder hast du den 2. Platz belegt?
Ja, ich habe den 2. Platz bei Popstars belegt, 2009. Und das war so eine ganz zufällige Sache. Mein damaliger Kumpel hat mich da angemeldet und ich konnte nur einen Song so richtig auf Gitarre und bin da dann so ganz unverbindlich hingegangen. Ich so, hey, was geht hier ab und so, ich mach das mal.
Ja.
Und hab den dann so gesungen und dann meinten die, hast du noch was im Petto? Und dann habe ich halt ein Lied gesungen, das ich selber geschrieben habe.
Ja.
Weil ich habe damals schon selber schon Songs geschrieben, nice. So mit 12. Und dann bin ich immer weitergekommen und es war echt ein richtiger Film. Wir sind ja nach Amerika geflogen und dann haben wir da abgedreht und weiß ich nicht, war ja sehr jung, 16 war ich da.
Ja.
Aber das hat dazu geführt, dass der Neffy von Universal, ist auch so ein Urgestein.
Ja, klar.
Den kennt man auch so in der Szene. Der hat mich entdeckt dadurch und hat nur darauf gewartet, dass ich rausfliege. Und eine Woche später, als ich dann rausgeflogen bin, hat er gesagt, Elif, ich hätte dich auch nach dem Casting gesigned. Krass. Also die haben die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass ich rausfliege. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen Moment, als ich bei Universal saß und vor den Chefs halt meine bescheuerten Gitarren-Songs gespielt habe, die so schlecht waren und die haben mich trotzdem gesigned. Also eine gute Sache hatte das auf jeden Fall, und zwar, dass ich dann anfangen konnte, wirklich so einen professionellen Weg einzuschlagen. Deshalb möchte ich das nicht missen.
Wie war denn deine Popstars-Experience? War das auch mit Detlef die Soße und so? Ist das das Richtige?
Ja, das war damals mit Detlef. Ich glaube, die Sendung gibt's auch gar nicht mehr.
Ich habe keine Ahnung. Ich war nur früher saugeil drauf.
Ja, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, was ich da nicht will. Also wir mussten auch so Choreografien tanzen und das ist einfach nicht so richtig was für mich. Und ich wollte eigentlich immer meine eigenen Songs singen und habe immer gehofft, dass ich auch einen deutschsprachigen Song bekomme, aber es war immer Englisch. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich so einen krassen deutschen Akzent habe, wenn ich Englisch singe. Und das ist, glaube ich, auch nicht passiert. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich einen deutschen Song gesungen habe. Es gab zu der Zeit auch gar nicht so viele deutsche Bands oder Sänger. Ich glaube, Xavier Naidoo war gerade ganz groß, Silbermond, Juli, Bosse war da.
Aber Xavier Naidoo damals auch noch vertretbar.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, wir wissen alle nicht, nichts, was wir dazu sagen sollen.
Ich hab mich einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach immer das gemacht, was ich gerade gut fand. Und vor 10 Jahren war einfach andere Musik aktuell. Und ich habe viel Rock gehört und Alternative-Mucke. Und ich komme ja auch davon. Und ich weiß nicht, immer das gemacht, was ich fühle. Und ich merke das auch noch heute. Also, wenn ich im Studio bin, man weiß nicht so richtig, was bei rauskommt. Es kann sein, dass ein Song auf Klavier entsteht, aber oder halt wir irgendwas auf Beat machen. Und gestern haben wir einen krassen Beat gebaut und auf einmal singe ich drauf oder rappe ich drauf. Also ich habe mich da komplett frei davon gemacht, mich da auch in Schubladen zu stecken.
Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Leuten und aber merke das auch bei mir, dass es immer heißt, so ja, irgendwie will ich erstmal meinen Sound finden und erstmal so, ich will erstmal genau wissen, was ich machen will, damit ich dann auch zufrieden bin, wenn ich das rausbringe. Und es muss dann genau das sein, was genau passt. Aber ich kenne original keinen einzigen Künstler, der ein Album rausbringt und ein Jahr später sagt, ich finde immer noch jeden einzelnen Song auf diesem Album so geil, dass ich ihn heute noch mal rausbringen würde. Und bei dem
steile These auf jeden Fall.
Also ich kenne keinen, der das jemals in dieser Art des Gesprächs zu mir gesagt hat, aber
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, mal wirklich selbst zu sein und dann bist du auch automatisch eine Marke. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand Udo Lindenberg sagt, wie er zu sein soll. Er ist es einfach und das, was da drum passiert, passiert einfach so da drum. Und seit ich das verstanden habe, ich habe früher auch mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich war ja sehr jung, als ich reingekommen bin in die Musikbranche. Da habe ich mir auch immer überlegt, oh, wie will ich sein, wie will ich das sein? Erst als ich verstanden habe, okay, du musst einfach du selbst sein und that's it so, war alles danach Bombe. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt da einfach auch charakterlich angekommen bin und mir einfach viel weniger sagen lasse. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, gefällt es ihnen nicht, aber ich bin nicht selbst und so einfach. Seid einfach ihr selbst so und der Rest wird sich von alleine fügen. Es ist einfach eine ganz einfache Formel. Es gibt auch keine Schubladen. Leute stecken einen in Schubladen. Leute haben immer zu mir gesagt, Elif, was bist du jetzt? Deutsch oder türkisch? Was machst du? Dies, das. Und ich war so, ich bin immer Elif. So ganz einfach. Ich hoffe, dass ich auch damit andere Leute ermutigen kann, einfach sie selbst zu sein. Ja.
Bei Germania hast du erzählt, dass du zu Hause übelst das türkische Leben hattest und draußen dann das deutsche Leben war. Wie ist es jetzt bei dir zu Hause? Hast du es eher türkmenisiert oder almanisiert?
Also da ich ja nicht mit meinen Eltern zusammen wohne, schon seit Jahren nicht mehr, ist mein Zuhause eigentlich relativ neutral. Es gibt sozusagen nicht, ich komme nach Hause und dann ist es türkisch oder deutsch. Was ich aber einfach merke, ist, ich bin mit einer türkischen Kultur aufgewachsen. Also wenn mir jemand Sucuk und Ei macht, dann bin ich halt einfach, das weckt in mir einfach die tiefsten Gefühle. Oder Mante oder so. Das ist einfach, das berührt mein Herz. Aber dieses deutsch-türkische Thema, ne? Ich bin erst als andere Leute mich darauf angesprochen haben, so dieses Elif, was bist du jetzt, du musst dich entscheiden. Erst dann habe ich angefangen, Gedanken drüber zu machen. Davor war ich immer nur ich selbst. Und das finde ich lustig von der Gesellschaft, wenn sie einen so fragen, so was bist du, wie fühlst du dich und so. Auch da, seid immer ihr selber. Ich finde es voll schön, dass es gerade so viele Kulturen in Deutschland gibt. Ich meine, ich gehe raus, kann mir einen Shawarma kaufen. Auf einmal gibt es da einen Peruaner, der irgendwie mir Käsebällchen serviert. Keine Ahnung. Und so. Ich finde es cool, dass alles sich gerade mischt, dass jeder seine Kultur lebt, aber sich auch integriert. Und ich habe jetzt auch in mehreren Reaction-Videos, genau, Reaction-Videos sind so nice, liebe ich, habe ich jetzt auch zum Beispiel gehört bei mir, Elif hat voll die deutsche Aussprache, aber ist in der Urban-Welt jetzt unterwegs. Und auch da, Leute, ich feiere das überhaupt nicht, wenn man nicht sich gut artikulieren kann. Ich feiere das einfach nicht. Und mir ist es voll wichtig, dass ich auch gut Deutsch sprechen kann. Aber weißt du, wenn ich bei meinen Eltern bin, rede ich mit denen auch irgendwie so ein bisschen so kanakisch. Weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich kann auch switchen und ich finde das irgendwie, das macht einen so reich. Ich habe mein Vater hat einen Kumpel, ne? Aus der früheren Zeit. Mein Vater hat früher in einem chinesischen Restaurant gearbeitet. Und sein Kumpel Fat, die haben eine ganz eigene Sprache. Fat kann eigentlich richtig gut Deutsch sprechen, mein Vater auch. Aber wenn die aufeinandertreffen, ne? Dann verlieren die ihre Sprache. Die reden ganz anders miteinander. Die reden einfach so, als hätten sie jedes zweite Wort vergessen. Aber das ist so ihre Art zu kommunizieren. Das finde ich so lustig. Und die lieben sich trotzdem und haben so eine eigene Sprache. Und das ist die Art, wie sie miteinander kommunizieren. Und ich finde, das hat jeder Mensch mit jedem. Mit manchen Menschen redest du einfach so Hochdeutsch. Und mit anderen Menschen redest du ein bisschen anders. Und mit Businesspartnern redest du anders, mit deinen Eltern redest du anders und ja.
Aber ey, das ist voll interessant, dieses mit Businesspartnern redet man anders. Ich finde das krass, weil manche Menschen können ja nicht anders sprechen. Und ich finde, dass man dieses Stigma irgendwie aus, ey, die Sprache oder der Ausdruck ist vielleicht nicht so gut, verknüpft mit, diese Person ist vielleicht nicht so intellektuell. Oder nicht intellektuell genug, um dieses Business-Gespräch gerade zu führen. Das muss unbedingt aufgebrochen werden. Weil, Alter, es gibt so viele, so krass intelligente Menschen, die halt einfach nicht so sauberes Deutsch sprechen. Und da spreche ich nicht nur von Menschen mit Migrationshintergrund. Alter, wie viele Deutsche ich kenne, die kein sauberes Deutsch sprechen.
Ich finde, Intelligenz ist nicht nur, wenn du dich gut artikulieren kannst, sondern auch, es gibt ja auch eine emotionale Intelligenz. Also für mich, ich habe super viele Leute getroffen, die halt einfach vielleicht nicht so viel in ihrem Leben gelernt haben, aber emotional sehr intelligent sind. Und von solchen Leuten kann man auch viel lernen. Man darf Leute einfach nicht so schnell über den Kamm scheren. Schaut euch die Leute mal genauer an, so. Seid respektvoll, ey. Das vergessen die Menschen. Das ist das Wichtigste. Seid respektvoll zueinander.
Aber es gibt natürlich auch eine total plastische Intelligenz, die auch auf alle anderen Ebenen anwendbar ist und mit IQ-Tests testbar ist, auch wenn die Person nicht unbedingt sich großartig gut artikulieren kann. Aber Elif, du hast gerade deinen Vater angesprochen und da musste ich an diesen Song Alaska denken. Und da sagst du Du sagst, Baba sagt, ich habe keinen guten Ruf, habe es mit zu vielen Typen versucht. War das bei euch Thema?
Ja.
Oder hast du dir die Line... Okay. Wie lief das bei dir, als du aufgewachsen bist?
Also als ich aufgewachsen bin, gab es sehr, sehr viele Probleme. Ich meinte, ich habe meine Mutter letztens gefragt und meinte, Mama, wie war ich eigentlich mit 16? Und dann hat sie nur so gemacht. Elif, immer waren die anderen schuld. Und ich habe mich immer nicht verstanden gefühlt. Meine Kindheit war auch nicht so einfach, weil ich mich immer wieder meinen Eltern widersetzt habe. Die hatten eigentlich einen anderen Plan für mich. Ist natürlich krass, wenn deine Eltern aus so einem kleinen Dorf aus der Türkei kommen und die Tochter eigentlich schon mit 9 weiß, dass sie Künstlerin werden will oder Texterin oder Musikerin. Und deine Eltern das natürlich nicht wollen, weil sie Angst haben. Aber man muss auch verstehen, dass die Angst der Eltern nicht die Angst von einem selbst ist. Und es ist manchmal sehr schwierig, sich den Leuten zu widersetzen mit Liebe, die für einen eigentlich das Beste wollen. Und es gab Jahre mit meinen Eltern, wo ich nicht mit denen gesprochen habe, wo ich wirklich alleine durch die Stadt gezogen bin. Und dadurch, dass ich halt nicht deren Unterstützung hatte, meine Liebe auch woanders gesucht habe und mich in die falschen Männer verknallt habe. Woanders halt diese fehlende Liebe finden wollte. Und erst als ich dann mich mit meiner Kindheit beschäftigt habe, ich habe ja einen großen Bruch gehabt zwischen jetzt meinen 2 Alben und dem Album, das jetzt rauskommt. Ich hatte einen krassen Burnout und auch Depression. Ich war eigentlich jahrelang depressiv. Als ich dann halt in diesen Burnout gefallen bin, habe ich dann angefangen, eine Therapie zu machen und ganz viele Sachen aus meiner Kindheit dann aufgearbeitet, an mir selbst gearbeitet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Musikrichtung sich verändert hat, weil ich mich verändert habe. Dadurch, dass ich so mehr mit mir im Reinen bin und mich akzeptiere in allen Facetten, die ich bin. Weil es ist voll oft so, dass Menschen sagen, oh, ich habe eine gute Seite und eine schlechte Seite und dann die eine Seite ausschließen. Aber du musst all das annehmen, was du bist. Deine Vergangenheit ist nun mal passiert. Manche Sachen waren scheiße, manche Sachen waren gut. Und seit ich das für mich akzeptiert habe, merke ich so, ich bin voll bei mir angekommen. Und meine Sprache hat sich auch verändert, auch in meinen Texten. Ich singe mittlerweile so, wie ich spreche. Deutschsprachige Popmusik ist sehr lyrisch geschrieben, finde ich. Also du achtest so sehr viel darauf, dass alles so schön verpackt ist. Das ist mir alles mittlerweile scheißegal. Ich sage das einfach genauso raus, wie es ist, weil ich mich auch gerade genauso fühle. Und es hat sehr viel mit dieser Entwicklung zu tun, mit der Therapie, die ich gemacht habe, die ich immer noch mache. Und es war ein krasser Prozess. Also es sagt sich jetzt so einfach, aber es war für mich lebensentscheidend, das zu machen. Es gab Momente, wo ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, so, ich habe einfach keine Kontrolle mehr über meine Gefühle. Ich wusste nicht, ob ich traurig bin, ob ich glücklich bin und so weiter. Und es ist auch schwierig als Künstler, weil am Ende beschäftigst du dich voll oft nur mit dir selber. Weil du schreibst über dich, über deine Gefühle und irgendwie musst du das sortieren. Und das hat mir sehr geholfen. Und deshalb, das war auch der Grund, warum ich mich kurze Zeit zurückgezogen habe und so weiter.
Ist ja krass, wie steil du dann wieder eingestiegen bist, oder? Ich meine, du hattest jetzt unheimlich viele erfolgreiche Hits, allein in den letzten Wochen, Monaten. Wie ist denn, oder kannst du vielleicht ganz kurz mal anreißen, wie du da wieder reingestartet bist, wie das mit Samra zustande gekommen ist?
Erstmal habe ich mir Zeit für mich genommen. 2-3 Monate. Man konnte eh nicht mehr mit mir reden, ohne dass ich weine. Also es war wirklich, ich war ciao, Alter. Ich hatte noch nie in meinem Leben Migräne. Ich hatte zu der Zeit krasse Migräne, als hätte mir jemand in den Kopf geschossen. Ich wusste davor gar nicht, was das ist. Ich habe immer gedacht, okay, wenn jemand sagt, der hat Migräne, dann okay, der hat ein bisschen Kopfschmerzen. Aber nein, Mann, Migräne ist einfach was anderes. Next Level Shit. Migräne ist, du kannst dich nicht mehr bewegen. So sehr ging es mir schlecht. Ich brauchte ein paar Monate, um mich zu sammeln. Und dann habe ich in der Zeit den Musikautorenpreis gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Den Nachwuchspreis. Und das hat mich sehr motiviert. Da habe ich mir gedacht, oh, es tut gut, gesehen zu werden für die Arbeit, die man macht und die Texte, die man schreibt. An dem Abend habe ich Joker F. kennengelernt. Er ist ein Teil des Produzententeams mit Vincent und Vincent arbeitet sehr viel mit Capital und mit Samra zusammen. Mhm. Also Joker baut die Beats auch mit oder die sind halt da so verwandelt, die sind ein Team. Und ich saß dann bei Joker im Studio und dann haben wir darüber geredet, was ich so als nächstes machen will. Und dann hat er mich erstmal eine Stunde lang vollgelabert. Und der ist ja so beschäftigt und kriegt so viele Anfragen, dass der einfach, der müsste gar nicht mit mir arbeiten. Also es würde bei ihm keinen Unterschied machen. Aber ich saß da nur und habe ihm zugehört. Und dann hat er gesagt, Elif, wenn ich jetzt ein Beat für dich machen würde, dann würde das so klingen und ich sehe das in dir, ich sehe noch so viel Potenzial in dir, aber das nutzt du nicht und so weiter. Und in der zweiten Session, wo wir uns dann gesehen haben, ist Zu Ende entstanden.
Krass.
Und es war das allererste Lied, was nach diesem Burnout entstanden ist. Und als der Song fertig war, haben wir entschieden, das mal Samra zu schicken. Samra hat den Song gehört und meinte so, er will drauf sein.
Nice.
Und dann haben wir den jetzt veröffentlicht.
Und wie genervt bist du auf einer Skala von 1 bis 10 um alle Gerüchte rundherum?
Ich bin nicht so genervt. Samra und ich verstehen uns sehr gut. Ich lache viel drüber. Wir sind übrigens kein Paar. Also wir sind nicht zusammen, wir waren auch nie zusammen. Wir verstehen uns super. Wir sind musikalisch ein Bombenteam. Ich meine, dieser Song hat jetzt wie viele Klicks? 11 Millionen Klicks, 22 Millionen Spotify-Hörer. Also es ist wirklich, ich kann es gar nicht glauben, es ist wirklich ein Hit geworden.
Übersick, und ich bin ihm auch krasses Video.
Dankeschön. Ja. Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar dafür, weil er ist für mich ein Ausnahmekünstler. Er ist wirklich unglaublich gut in dem, was er macht. Und auch sehr authentisch in dem, was er macht. Und ich habe auch sehr, sehr viel von ihm gelernt in der Zeit, wo wir auch viel abgehangen haben. Meine Arbeitsweise hat sich danach einfach komplett verändert, weil er so instinktiv arbeitet, dass man sich von ihm einfach eine Scheibe abschneiden kann. Er ist einfach großartig, muss man wirklich so sagen, sehr verdient da, wo er ist. Einfach ganz verdient.
Nice. Ja, weil du vorhin auch meintest, du stehst voll auf diese Reaction-Videos und so. Und wenn man sich dann Reaction-Videos zu eurem Video anguckt, was ja irgendwie eine sehr krasse Nähe zwischen euch darstellen soll, also Nähe, Distanz abwechselnd, da habe ich mir schon gedacht, Mann, das ist irgendwie gar nichts mehr, was ich konsumiere. Ich kann mit diesem Gossip darum überhaupt nichts anfangen. Ich will nur den Song hören und finde es nice, ja, wie die Mann. Beiden interagieren. Und dann bin ich aus Versehen in so einen Strudel von Reaction-Videos, wo Leute sich irgendwelche Meinungen über euch bilden. Und ich war so, das geht euch doch gar nichts an. Was soll denn der Scheiß? Ja, und da habe ich mich halt einfach gefragt, ob dich das hart abfuckt, aber...
Ich glaube auch, dass du bestimmt durch Popstars, durch die Schule der Gossip-Schlammschlachten durchgelaufen bist und wahrscheinlich etwas abgehärteter bist als Josi und ich, wenn wir jetzt einen Track mit Capital Bra und Summer Jam machen würden oder sowas.
Also bei Numir ist es ja so, dass es halt darum geht, dass ich mich eine Zeit lang verloren habe und mich aber auch wiedergefunden habe. Und ich glaube, wenn man einmal so eine toxische Beziehung hinter sich hat, dann lässt man sich auch nicht mehr so schnell manipulieren. Früher war es bei mir so, dass ich die Meinung der anderen relativ schnell angenommen habe und mich selber hinterfragt habe. Aber dadurch, dass ich jetzt so viel an mir selber gearbeitet habe das letzte Jahr und mir vielleicht, wenn mir jemand irgendwas an den Kopf wirft, dann weiß ich ganz genau, ob ich das bin oder nicht.
Ja. Ey, ich würde gerne die ersten zwei Songs auf die Playlist packen. Ja. Und wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Der erste Song, den ich mir wünsche, ist Nur mir von dir, Elif. Und der zweite Song, den ich mir wünsche, ist Songs to Stay Home 2 Part 1 von dir, Josi.
Gut. Richtig ehrenhaft. Ja. Ehrenhafte Selection.
Elif, hast du einen Songwunsch?
Muss kurz überlegen.
Überleg mal, dann packe ich noch was drauf. Und zwar ein neuer Song von Seth Eliza. Wir haben schon oft über sie gesprochen. Ich liebe sie abgöttisch. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn man sich dieser Art von Musik irgendwie hingibt, einfach auf jedes Detail achten. Man hört irgendwie so viel Stunden Arbeit und Liebe in jedem einzelnen Track. Deshalb so ein bisschen so ein mystischer Trip-Hop Song, Lamp Lady heißt der, und ich konnte mir das auch nicht übersetzen. Also Lamp Lady ist für mich die Lampenschirmdame, und ich habe es auch aus dem Kontext irgendwie nicht zusammengekriegt, was da drin abgeht, wenn das jemand mir übersetzen kann.
Ich google L-A-M-P. Das jetzt mal, Lamp Lady.
Du kannst ja mal in den Songtext reingucken, ich habe es echt nicht geschnallt.
Ich habe auch einen Song, und zwar von Billie Eilish, No Time to Die.
Ja, sehr, sehr gut. Ist hier der für neuen James Bond oder so, ne?
Genau, und der Song ist unglaublich.
Ja, sie ist einfach also, unglaublich.
Wie kann man bitte nur so leise singen und so schön singen dabei? Also,
es ist wie macht sie das? Unfassbar. Keine Ahnung. Ja.
Also, Lady with the Lamp ist eine englische Krankenschwester, die für ihre Arbeit während eines Krieges The Crimean War. Ich habe keine Ahnung, was der Crimean War ist. Zwischen 1820 und 1910 bekannt ist.
Danke.
Ja.
Für diesen
Diskurs. Ob das jetzt wirklich das ist, was du gesucht hast, aber möglicherweise ist
irgendwann,
das.
Wenn ich Florence das Englische richtig mächtig bin, dann will ich sie mal im Interview haben. Ich packe noch schnell einen Quarantäne-Song hinterher, und zwar von Danger Dan. Der hat so einen richtigen Gerhard-Schöne-Song gemacht. Nudeln und Klopapier heißt der, in einer Liedermacher-Variante. Es ist wirklich jetzt kein Scheiß, es ist ein richtig, richtig schöner Song geworden. Und hat er jetzt auf Wunsch von vielen Fans irgendwie auf Spotify noch released. Ging anscheinend auch ganz schnell. Deshalb möchte ich, dass wir den noch auf die Playlist packen und uns in eine ganz, ganz kurze Pause verabschieden.
Elif, ich will mal sagen, wie krass ich das eigentlich finde, dass du so übelst offen über deine Psyche sprichst, über deine Probleme sprichst. Es ist ja die eine Sache, das in der Musik anzusprechen und zu sagen, so und so geht's mir und so fühle ich mich. Man kann es immer noch so ein bisschen abstrahieren, hinter der Kunst verstecken, hinter der Musik verstecken. Aber hier stellst du dich ja wirklich, du distanzierst dich ja überhaupt gar nicht von deiner Kunstperson eigentlich, sondern du... Auf mich wirkst du so, als wäre das ein gesamtes Wesen, du und deine Musik. Und ja, ich habe größten Respekt davor, dass du so völlig ohne Angst über die Psyche sprechen kannst.
Was mir wichtig ist, ist immer Ehrlichkeit. Weil ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn Leute nicht ehrlich sind oder Dinge verschönlichen, also Dinge schönreden, obwohl sie nicht schön sind, dann oder sich in Ideen verlieben, dann kommt man immer irgendwo, stößt man da immer irgendwo an eine Wand. Und alles, was heilend ist, ist die Wahrheit. Du musst der Wahrheit ins Gesicht sehen. Und der Grund, warum halt vieles nicht lief, ist, weil ich mich oft in Ideen verliebt habe. Ich habe mich in Männer verliebt, weil ich mich in die Idee von diesem Mann verliebt habe und nicht darin, was er wirklich war. Oder in die Idee, wie meine Eltern eigentlich sind, nie waren. So, und als ich angefangen habe, die Sachen so anzunehmen, wie sie in echt sind, habe ich gemerkt, dass ich im Flow bin. Dann läuft auch alles. So, dann steckst du auch nicht fest. Und die Wahrheit ist immer das Wichtigste. Und ich habe gar kein Problem, auch Emotionen zu zeigen. Das war schon immer so. Jeder Fan da draußen, der mich schon etwas länger kennt, weiß auch, und der mich kennt, weiß, dass ich immer ehrlich mit den Dingen umgehe. Und das ist eine Sache, die sich in meiner Musik nicht verändert hat. Es kann sein, dass ich später wirklich Rockmucke mache oder Schlager schreibe oder irgendwas anderes mache. Aber diese Ehrlichkeit ist mir so wichtig.
Ja. Wenn man das alles niederschreibt und sich damit beschäftigt, könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass es auch so einen therapeutischen Ansatz hat.
Nicht mehr. Ich sehe die Musik nicht mehr so. Ich sehe das so wie, ich erzähle eine Geschichte und manchmal, wenn ich mir ein Lied anhöre, also bei Alaska war das zumindest so, als es dann fertig war, 2 Wochen später habe ich es mir nochmal angehört und habe erst gerafft, was man da niedergeschrieben hat.
Ja.
Und wie, durch was ich da eigentlich alles gegangen bin und das ist eher so eine Geschichte, die ich erzähle.
Ich liebe diesen Ansatz, weil ich höre diesen Satz sehr oft, das ist für mich Therapie, Mucke zu machen. Ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, weil es gibt ja auch in der Therapie diesen Konfrontationsansatz, dass man sich tatsächlich seine Emotionen erstmal bewusst wird, wenn man sie ausspricht und die dann nochmal gespiegelt bekommt, was ja passiert, wenn man seine eigenen Songs auch mal hört oder seine eigenen Texte nochmal liest. Aber man kommt eigentlich aus dem eigenen vier Wänden und aus dem eigenen Gedankengang gar nicht wirklich raus, wenn man sich immer wieder in den eigenen Strukturen befindet. Deswegen finde ich das geil. Du bist auf jeden Fall die erste Künstlerin, die ich höre, die sagt, nee, Mucke ist für mich keine Therapie mehr. Aber ja, saugut, dass du eine richtige Therapie gefunden hast, die dir das hilft. Ich gucke gerade noch mal in den Songtext von
für mich,
Nur mir.
Für mich würde das sich so anfühlen, wie als würde ich die Musik ausnutzen. Wenn ich das jetzt so sehen würde wie, oh, ich muss das jetzt machen, damit ich jetzt mich besser fühle. Nein, ich habe mich dafür entschieden, Musikerin zu sein. Ich werde immer Geschichten erzählen. Und es wird Lieder geben, wie gesagt, da werde ich eine Erkenntnis draus ziehen oder mich auf einmal ein bisschen besser verstehen. Und dann wird es Lieder geben, wo ich denke, das ist halt nicht so. Aber also wenn man das nur als Therapie sieht, ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut.
Ja. Ich glaube zumindest.
Und ich muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht komplett verrückt geworden.
Ja, man kann auch nicht komplett verrückt werden. Das funktioniert auch nicht so einfach. So, zack. Was ist überhaupt verrückt, ist natürlich auch nochmal so eine Sache, vor allem, wenn wir über die Psyche sprechen.
Weil ich wollte sagen, dass in dieser Zeit jetzt gerade ist es für mich schon eine Art Therapie. Aber ich meine, ich schreibe ja keine Texte, aber Musik machen an sich, um sich irgendwie mental abzulenken von, keine Ahnung, irgendwelchen Problemen, die man hat oder auch nur, dass man gerade nicht rausgehen kann und so ein bisschen zu Hause nicht weiß, was man machen soll und einem die Decke auf den Kopf fällt, da hilft mir das auf jeden Fall.
Musik, ja, ist wie Beschäftigungstherapie im Prinzip, ne? Ja. Ja, das mit der Beschäftigungstherapie ist mir auch aufgefallen. Ich habe einfach so viele Bäume umgetopft und Pflanzen umgetopft die letzten Tage. Und ich habe, glaube ich, im Schnitt in den letzten 4 Tagen insgesamt, ich würde jetzt mal sagen, so 12 Stunden gekocht.
Ja.
Einfach nur, um irgendwie drauf klarzukommen. Aber weil wir...
Ey, wir sind alle richtiges Hausfrauenmaterial, wenn wir da rauskommen.
Ich glaube nämlich auch. Ich habe auch gesagt, so, ich bin jetzt gerade die Traumfrau schlechthin für jeden, der keine Frauen mag, die draußen sind.
Aber ich wollte noch mal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Und zwar bei Alaska sagst du, dass deine dunkle Seite stärker ist als deine weiße, wenn ich mich richtig erinnere. Würdest du denn sagen, das hat sich jetzt auch ein bisschen geswitcht oder ist zumindest irgendwie ausgeglichen oder du hast da einen guten Weg gefunden, so beide Seiten zu akzeptieren?
Kennt ihr dieses Yin- und Yang-Zeichen, wo der eine weiße Punkt auch im Schwarzen drin ist und umgekehrt? Ich glaube, wenn man sich selber wie so ein Yin- und Yang-Zeichen sieht, dann ist man so... Dann hat man beide Seiten angenommen. Und ich habe oft in meinem Leben halt gedacht, nein, ich darf nicht so sein, ich darf nicht, also nicht zu schlecht sein. Ich meine, ich gehe zum Beispiel, ich bin schon 5 Halbmarathons in meinem Leben gelaufen und rauche aber trotzdem. Also es gibt da so ein bisschen so ein paar so Sachen, wo ich mir denke, okay, es gibt irgendwie so das Gute und das Schlechte, aber ich habe mich immer so ein bisschen dafür selber nicht gemocht, weil ich immer beides war. Und seit ich mich aber so akzeptiert habe, wie ich bin, geht's mir richtig gut. Und ins eine Extrem zu gehen, ist genauso schlecht, wie ins andere Extrem zu gehen. Also in der Mitte bleiben ist einfach das Beste.
Kannst du ein paar Running-Tipps geben?
Ja, sucht euch eine Running-Crew. Also Leute, mit denen ihr halt zusammenlaufen könnt. Es ist immer geil, wenn man Leute hat, mit denen man gemeinsam Sport machen kann, weil manchmal kann man sich selber nicht so gut motivieren. Sport ist ja eine Sache, die man nicht jetzt für einen kurzen Zeitraum macht, sondern über einen längeren Zeitraum. Ich laufe hier schon seit 7 Jahren und versuche auch jedes Jahr einen Halbmarathon zu laufen. Ich glaube, dieses Jahr wird es sehr schwer. Letztes Jahr konnte ich den auch nicht laufen, weil ich so down war, das nicht gepackt hat.
Der ist auch gerade ausgefallen. Ich wollte da nämlich mitlaufen. Ist leider abgesagt.
Ja, schade.
Leider nicht mitlaufen.
Schade. Aber sucht euch ein Team. Ich hatte letztes Jahr, also Sport hat mir letztes Jahr auch sehr, sehr viel geholfen, aus meinem Trott rauszukommen. Ich habe mir eine Personal Trainerin geholt. Nada heißt die.
Ach, die kenne ich sogar. Genau. Die ist Killer.
Die ist mega. Also ich kenne sie schon so lange. Auch ungefähr seit 8 Jahren oder so. Und ich habe sie einfach angerufen und meinte, ey, ich hab Bock auf Personal Training, let's go. Und dadurch, dass ich halt, ich wollte eine Sache halt ausschließen, und zwar, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle. Weil ich habe ja so krass an meinem Geist gearbeitet, aber ich wollte einfach auch das optisch sehen. Ich wollte einfach einen gesunden Körper sehen. Hab trotzdem Kette geraucht, mein sage ich ja auch bei
zu Ende. Ich wollte gerade fragen.
Hab irgendwie wirklich, bin kurz mal ganz kurz abgestürzt, aber hab mich immer wieder darin gefangen, weil ich mich einmal mit ihr in der Woche getroffen habe. Und das hat mir sehr viel geholfen, einfach mich wohl in meinem Körper zu fühlen, selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Ich meine, wenn du einen starken Rücken hast, läufst du auch aufrechter. Also solltet ihr irgendwie mal so einen Trott stecken. Fangt auf jeden Fall an mit Sport, weil dadurch stoßt du ja auch irgendwie Endorphine aus und all das. Und allein deshalb ist es schon geil.
Auf jeden.
Das ist auch toll, gerade so ein Ding geworden. So eine Beraterin.
Motivationstrainerin.
Life-Coach. Beraterin, Life-Coach bin ich geworden.
Inwieweit bist du denn musikalisch auch gerade an den Produktionen beteiligt? Für die Songs, die du rausgebracht hast oder auch die, du jetzt rausbringen wirst?
Meinst du so, wie ich beteiligt bin, wie wir die schreiben? Also dadurch, dass ich sie schreibe.
Inwieweit nimmst du auf den Beat Einfluss?
Sehr viel.
Sehr und auf viel. Die Produktion.
Also wir machen schon relativ viel zusammen. Ich arbeite gerade sehr eng mit den Bee Gees zusammen und halt mit Jocker F. Und beide arbeiten anders. Jeder Produzent arbeitet anders. Joker F. macht die Beats fast ausschließlich alleine für sich und zeigt mir dann was, wenn er es richtig gut findet. Das ist einfach seine Art und Weise zu arbeiten. Er zeigt mir immer nur was, wenn er es selber 100% feiert. Bei Hannes ist es so, dass wir vieles gemeinsam erarbeiten. Beide Arbeitsweisen finde ich sehr gut, weil es gibt ja auch Rapper, die einfach nur Beats bekommen und dann drauf rappen und auch jetzt nicht irgendwie was am Beat machen, weil sie das jetzt auch nicht selber bauen können. Aber mir ist es schon wichtig, auch in der Musik Einfluss zu haben und zu sagen, nein, Mann, da muss der Akkord hin, weil ich habe ja ein musikalisches Verständnis, spiele ja auch Gitarre. Und manchmal laufen die Songs so ab und manchmal halt auch anders.
Vor allen Dingen, wenn du eine textliche Idee im Kopf hast und auch schon gleich sagen willst, ey, ich will, dass das Soundbild richtig mächtig, atmosphärisch klingt. Oder
ich habe letztens noch gesagt, ich meinte, ey, der C-Part muss so klingen, als würdest du nach oben zum Himmel gucken und beten. Und dann meinte Hannes so, ja, Mann, ich weiß, was du meinst. Ich mache viel Hall drauf und da die Stelle bleibt gleich und so. Und ich drücke mich ja dann in dieser Weise aus manchmal. Und manchmal weiß ich auch, welcher Akkord es sein muss, aber oft.
Was ist denn dein Pro- Songwriter-Tipp, wie fängt man am allerbesten einen Track an zu schreiben?
Kann ich gar nicht so genau sagen, weil jeder anders arbeitet, aber bei mir kommt alles über die Melodie. Also ich mache zuerst die Melodie und dann Text, weil kennt ihr das, wenn man, manchmal hört man Songs auch in einer anderen Sprache und auf einmal fallen dir so ein bisschen Wörter darauf ein. Und dadurch, wenn ich ein Beat höre und dann eine Melodie drauf style, auf einmal fügen sich die Worte von alleine und du hast dann gleich dein Reimschema oder irgendwie sowas. Und deshalb bei mir entstehen die Sachen so, ich finde, man hört das auch, weil die Sachen halt melodisch sind, die ich mache.
Ja. Ey, wir haben noch unseren Wissenschaftsfakt, Kurioses aus der Wissenschaft.
Das ist eine Rubrik für alle, die das noch nie gehört haben, wo wir, haben wir ins Leben gerufen, weil, Helene, du irgendwann Bock hattest, das, was du so in deinen Moderationen und in deinem alltäglichen Lesen und so mitnimmst, irgendwie mal zu spreaden.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, wir suchen eine Kategorie und da macht jeder, was er die Woche als absurdestes oder geilstes aus der Wissenschaft gelesen oder gehört hat, als kleinen Vortrag für uns. Helene, here we go.
Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor, das Unfassbare.
Wir haben uns ja in den letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt, dass alle Menschen um uns herum wie verrückt eingekauft haben, vor allem Toilettenpapier. Und ich würde euch deswegen gerne erklären, was es denn mit Hamsterkäufen auf sich hat. Im Prinzip sind Hamsterkäufe das Ergebnis von Panik und Panik ist eigentlich nur das Ergebnis von, das Gehirn hat einen kleinen Kurzschluss aufgrund von einem äußeren Schock. Und um diesen Schock zu überstehen, versucht das Gehirn irgendwie wieder Kontrolle zurückzuerlangen. Und Kontrolle wird zurückerlangt eben im Versuch, die kleinstmöglichen Dinge zu tun, die der Mensch eigentlich braucht, die er wirklich komplett kontrollieren kann. Und natürlich gehören da ganz elementare Dinge mit dazu, wie eben zum Beispiel Nahrungsaufnahme. Deswegen wird eben so viel Essen gehordet. Und eben auch Toilettenpapier, weil man sich halt denkt, ja, was mache ich den ganzen lieben langen Tag? Ich werde mit Sicherheit ganz viel essen und ganz viel scheißen. Und das Problem daran ist aber, dass wenn der Mensch in eine Panik verfällt, hört er komplett auf, logisch zu denken, weil leider unser präfrontaler Kortex da überhaupt nicht mehr dran beteiligt ist an diesen Denkprozessen. Und der präfrontale Kortex ist eigentlich dafür zuständig, unser Gehirn und unsere Strukturen zu organisieren. Und wenn das wegfällt, fangen wir dann halt an, zum Beispiel wie dumm 400.000 Packungen Toilettenpapier zu kaufen und vor allem eben auch ultra viele Nudeln, die total unnahrhaft sind, statt dass man sich viel nahrhaftere Dinge kaufen würde.
Meine, es macht Nudeln nicht so schlecht, das Einzige, was ich kann.
Aber apropos Kochen, weil du meintest, du kochst seit, hast 12 Stunden gekocht. Ich koche um mein Leben gerne. Also wenn es, neben der Musik gibt es so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, und zwar kochen. Ich bin in manchen Dingen sehr konservativ. Also ich liebe es auch, zu Hause zu sein. Und also liebe auch die Freiheit, die Unabhängigkeit als Frau und auch so einfach, dass man halt irgendwie so sein Ding macht und stark ist. Aber ich liebe es auch einfach, Leute zu bekochen, auch in der Küche zu sein. Ich liebe das einfach.
Wie kochst du Reis?
Waschen erstmal, ne? Nicht vergessen, Leute, bitte erstmal waschen, bis das Wasser einfach weiß. Also bitte. Es ist normal, ist das Wasser, bis diese ganze weiße Suppe weg ist. Und dann, kommt drauf an, ob du türkischen Reis machst oder anderen Reis, aber dann fängst du an, das so zu kochen, wie du es kochen willst. Türkischer Reis wird mit sehr viel Butter gemacht, was sehr lecker ist. Ja, und Mann. Auch nochmal hier den Bogen zum Sport zu machen. Ich muss Sport machen, weil ich Essen über alles liebe. Ich liebe es zu essen. Ich liebe es. Ich würde aufgehen wie ein Hefeteig, wenn ich keinen Sport machen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich habe vor 3 Tagen Sauerteig angesetzt. So deep into cooking bin ich gerade. Oh mein Gott,
das heißt, es gibt immer frisches Brot. Es gibt ab jetzt immer frisches Brot. Crazy. Ey, aber trotzdem, auch wenn man
nicht... Ich mache mir heute Sellerieschnitzel selber.
Geil.
Auch wenn wir nicht rausgehen können, es ist ja, wir haben ja noch keine Ausgangssperre in Berlin, aber es ist trotzdem wichtig, seine lokalen Leute, finde ich, zu unterstützen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Bäcker hast, der wirklich so einen kleinen eigenen Laden hat, geh da mit Maske hin und Handschuhen und kauf dir da dein Brötchen, Mann.
Ach so, ich glaube übrigens, wir haben eine Ausgangssperre. Die hat nur sehr viele Ausnahmen, Intus.
Ah, eingeschränkte Ausgangssperre heißt das.
Es ist tatsächlich so, ja. Ich glaube, der Oberbegriff ist schon Ausgangssperre, aber du darfst raus, wenn du einen driftigen Grund hast. So.
Wie zum Beispiel Nahrung suchen.
Nahrung, Arzt, ein wichtiger Spaziergang, sowas. Krass,
okay.
Ja, ein wichtiger Spaziergang, das liebe ich. Ey, ihr Lieben, ja. Wir befinden uns schon am Ende der Sendung.
Ja, ich würde sagen, wir bestücken irgendwie die Playlist noch ein bisschen musikalisch, wenn ihr noch Songwünsche habt. Ich kann ja mal anfangen mit meinen, und zwar möchte ich gern von Pöbel MC Bildungsbürgerpols raufpacken. Und irgendwie dieser Text erinnert mich auch so ein bisschen an mich, weil er beschreibt da so einen Freundeskreis von sehr intelligenten Proleten. Weißt du, so Leute, die sich irgendwie gern mal ein Bier zu viel reinstellen und trotzdem ultra belesen sind. Kennt ihr solche Leute?
Ja, dich.
Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Menschen, die klar, sehr natürlich. Und sehr klug
voll.
Sind.
Voll, übelst, also eigentlich halb Rap-Deutschland.
Ja, tatsächlich, ja. Und dieser Song bringt das ganz gut auf den Punkt, deshalb Pöbel MC für mich noch auf die Playlist.
Und ich wünsche mir noch Alaska von Edith, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Song. Und finde es einfach so nice, dass so offen damit umgegangen wird, was auch familiär los ist und was das für Konsequenzen eigentlich hat.
Ich mag vor allen Dingen auch die Produktion und das Video. Auf jeden. Alles sehr, sehr, sehr fett.
Ja. Danke, ihr Lieben. Danke.
Aber ist es mit Absicht, dass da so ein bisschen Post Malone mitklingt? Oder ist es Zufall?
Es ist keine Absicht gewesen, sage ich so. Ich war im Studio und dann hat Hannes halt was auf dem Klavier gespielt. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, manchmal glaube ich, ich werde auch genauso krank wie all die anderen. Und dann fing einfach der Prozess an, dass wir das Lied geschrieben haben. Und dann war ich so, fuck, Alter, das klingt doch so ein bisschen so, ist das nicht Rockstar? Und dann haben wir wirklich... Also wir haben die Songs untereinander gelegt und haben festgestellt, dass 5 Töne gleich sind. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass das ein Standard ist. Also dass das so ein, das ist ja, es geht ja so chromatisch runter.
Die Tonfolge.
Genau. Und dann haben wir wirklich lange überlegt, ob wir nicht was ändern. Habe ich versucht, die Melodie zu ändern. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Mann, das muss jetzt genauso bleiben. Ist mir auch egal, was die Leute sagen und so. Und ich glaube, ab 7 Tönen ist es ein Plagiat und ab 5 Tönen nicht. Und wir sind drunter und darum. Es ist inspiriert vielleicht, aber es ist so unbewusst inspiriert. Wirklich, es kam, auf dem Klavier hat er das gespielt und dann habe ich das gesungen und dann...
Ich mache voll oft Sachen, die inspiriert von anderen Sachen sind. Also muss man ja auch
dazu
sagen...
Das ist
auch
ein geiles Lied, man. Rockstar ist der Übershit. Ich habe den ganzen Sommer lang voll. Im Auto durchgesuchtet. In jedem Remix, den es gibt einfach.
Ja, alles ist inspiriert von allem. Ich finde es dann immer so dumm zu sagen, ja, das klingt ja wie das und das, weil auch das klingt wie was anderes. Also es ist ein ewiger Kreislauf, bis du irgendwann an dem Punkt bist, wo irgendjemand mal was zum ersten Mal
gemacht hat. Ich glaube, es gibt so offensichtliche Sachen, die wirklich dann wirklich... Also wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich geklaut. Aber in dem Fall würde ich das bei Alaska nicht sagen. Und vor allem bin ich mir dem ja auch bewusst und kann euch sagen, wir haben es sogar nachgecheckt und so, weil ich da auch sehr empfindlich bin, weil ich bin selber Künstlerin und ich fände es selber blöd, wenn jemand das bei mir macht.
Voll.
Deshalb war das mir so wichtig, das gegen zu checken.
Da ist es ja eigentlich auch ganz geil, dass man, es gibt so eine Theorie, die besagt, dass das menschliche Gehirn sich gar nicht selber ausdenken kann, sondern alles, was wir uns in Anführungszeichen jetzt, ne, ausdenken, immer nur das Gemisch von Informationen, neue Gemisch von Informationen ist, die wir bereits schon haben. Und wenn du sagst, du hast das ganze Jahr lang oder den ganzen Sommer lang diesen Song gehört, dann hat das mit Sicherheit so einen Impact auf dich gehabt, dass das in deine DNA übergegangen ist und du halt. Und ich meine, so ist es ja eigentlich immer mit der Musik. Ich habe mich gestern zum Beispiel ans Klavier gesetzt und habe eine Melodie gespielt und dachte mir, fuck man, das klingt ganz genauso wie dieser Song, den ich schon kenne, aber eigentlich habe ich mir den gerade selber ausgedacht. Ja. Aber eigentlich,
ja. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht.
Vielleicht auch nicht.
Aber hoffentlich bemerkt es niemand.
Aber,
ja. Sonst kriegt man ganz schnell einen Rechtsstreit.
Ich will noch einen ganz kurzen Mini-Exkurs machen, weil es jetzt einfach gerade thematisch reinpasst, über die damalige Situation, als du den Song Unter meiner Haut geschrieben hast und der dann von Gestört aber geil gecovert wurde. Ist das ein Cover oder wie nennt man das, was sie gemacht
haben? Also die Situation...
Oder ist es ein Plagiat?
Die Situation war ein bisschen spezieller. Es war so, als der Song von Gestört aber geil veröffentlicht worden ist, wusste ich nichts davon. Und man darf Songs covern in Deutschland, aber in dem Fall bei Gestört aber geil war das so, dass sie wirklich Akkorde verändert haben, Tempo verändert haben, also sehr, sehr viele Sachen anders gemacht haben und nicht angegeben haben. Also die haben das als ihren Song angegeben und deshalb war das halt dann, ja, kein Cover. Es war kein Cover. Und dann haben wir die zur Rede gestellt, mein Verlag und ich. Und wir haben uns auch getroffen. Und mussten uns halt auch auf etwas einigen. Und ich stand wirklich vor der Situation, ob ich den Song aus dem Netz nehme oder nicht. Weil ich bin Urheberin. Und ich habe mit vielen anderen Künstlern gesprochen. Ausschließlich auch mit einem sehr guten Freund, Andreas Borani. Es gibt so Freunde, die rufe ich immer ab und an, wenn ich Rat brauche. Der ist ja auch jetzt eine Riesengröße in Deutschland und hat auch so einiges in seinem Leben erlebt. Und er hat was sehr, sehr Schönes gesagt. Er meinte, Elif, du bist Texterin und das Schönste, was passieren kann, ist, wenn Leute deine Texte hören. Und man darf nicht egoistisch sein bei seinen Liedern. Wenn die Leute die Version von Gestört aber geil feiern, dann feiern die die. Und ich habe auch dazu in der Disco getanzt. Disco ist auch ein geiles Wort. In der Disse habe ich getanzt. Ich bin sehr froh, dass wir uns auf irgendwas geeinigt haben, weil es wäre einfach egoistisch von mir gewesen, wenn wir den Song runtergenommen hätten. Und jetzt ist doch voll geil, es ist ein Riesenhit geworden, freue ich mich voll. Und ich habe das einfach jetzt so, das ist meine Geschichte, die ich dort erzähle. Und vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs, meine Lieblingsband. Und niemand weiß, wer Panic at the Disco ist. So gefühlt.
90s Kids will remember. Ja. Aber ich muss jetzt mal doof fragen, wir können es auch rausschneiden, aber verdienst du dann wenigstens noch was dran?
Also da ich Urheberin bin und auch den Text geschrieben habe, auch hier mit zwei anderen Songwritern, wir haben den Song zu dritt geschrieben, verdiene ich natürlich immer dran.
Voll schön. Ja, ich finde es einen sehr speziellen Fall und auch krass, dass ihr euch getroffen habt und gut, dass ihr euch geeinigt habt. Ich fände es überhaupt nicht verwerflich, wenn man dann sagt, ey, nö, das ist so persönlich, ich will nicht, ich will, dass der Song runtergenommen wird. Ich finde es aber genauso nice, dass du sagst, ey, ich will das mit allen teilen. So.
Aber wenn du einen Song veröffentlichst, teilst du es ja eigentlich mit allen. Ja. Und du kannst dann nicht auf einmal bestimmen, nur weil jemand das covert, in seiner eigenen Version, was in dem Fall dann ein Überhit geworden ist. Ich meine, Vincent Weiss hat danach seine Karriere eigentlich richtig gestartet und Gestört aber geil auch. Zwei Arbeitsplätze sind danach entstanden.
Und die ganzen Crews dazu.
Ja, was voll krass ist, einfach durch einen Song so. Und nur weil ich das nicht singe, das ist auch eine ganz wichtige Sache, man muss wirklich sein Ego im Griff halten. Du kannst hier nicht immer nur die Lorbeeren rauspicken. Und in dem Fall, also jetzt, das klingt so, als wäre das das Schlimmste, was passiert ist. Es ist das Beste, was passieren konnte. Weil das hat mich nochmal als Texterin auf einen ganz anderen Stand gebracht zu dem damaligen Zeitpunkt.
Ich finde aber, es ist halt ein Unterschied, wer das covert. Und keine Ahnung, jetzt Gestört aber geil. Ich finde, es gibt DJs aus diesem Bereich, aus diesem House-Pop-Bereich, die sich das ein bisschen zu einfach machen, indem sie sehr viel benutzen, was sie nicht geschrieben haben. Und ich weiß nicht, zum Beispiel an Mike Hunterreit haben den Song ja dann runternehmen lassen. Pocahontas, den gab es ganz kurz auch mal in so einer Gestört aber geil Version, da haben die einfach nicht gefragt. Und ich finde einfach, gehört sich so, dass man das vorher klärt und dann ist ja alles easy. Ihr habt es jetzt im Nachhinein geklärt. Und auch ich kann mich nicht verwehren, dass ich das irgendwie geil finde, den Song. Aber eigentlich ja, weil ich ihn in deiner Version geil finde.
Dankeschön. Fand, so. Aber ich muss sagen, beide Versionen haben was. Also ich würde zu meiner Version jetzt nicht tanzen, aber zu der gestört, aber geil Version. Ich mache da irgendwie jetzt, ja. Ich habe da nicht so dieses, das ist besser, das ist schlechter. Das ist einfach, der Song ist einfach der Song, ey. Dann spielt man den mal auf Gitarre, ja, und dann spielt man den mal auf dem Klavier und ein Hit bleibt ein Hit einfach. Unter meiner Haut ist ein Song, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich meine, damit fing meine ganze Karriere an mit diesem Song und ich bin so froh, dass es der ist, weil es war so ein langer Weg, den zu schreiben. Ich habe den 5-mal umgeschrieben und das war ein langer Prozess, bis der Text genauso stand, wie er stand. Und das war mein Debüt als Elif. Darum, der Song ist ein Herzenslied.
Gut, schön.
Ey, ein Hit ist ein Hit. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen lieben Dank, Elif, dass du bei uns zu Gast warst.
Danke euch.
Wie viele Zigaretten hast du geraucht während der Sendung?
3.
Ich kann das gar nicht glauben.
Das bedeutet 3 Halbmarathons nächstes Jahr für dich.
Ey Leute, nobody's perfect. Nobody's perfect.
That's true. True. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Wir freuen uns sehr, dass du am Start warst. Ich hoffe, wir halten alle durch und kommen mit gestärkten Geistern aus dieser komischen Zeit wieder zurück und vor allem mit viel Musik.
Ja, ich gebe Vollgas.
Ich glaube, nach dieser wie viele Alben werden rauskommen, wenn diese Zeit vorbei ist, Alter. Richtig heftig wird das sein. Jeder, der eine Tour gespielt hätte, sitzt wahrscheinlich jetzt am nächsten Album.
Ja.
Killer. Okay, ihr Lieben, danke für eure Zeit.
Danke.
Ja,